Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Fortbildungsmodul kontinuierliches Glukosemonitoring als Ergänzung moderner Insulintherapien. Hier sehen Sie meine Offenlegung und ich würde gern beginnen, bevor wir über kontinuierliches Glukosemonitoring sprechen, ein paar grundsätzliche Dinge über Blutzuckerselbstkontrolle bei Menschen mit Diabetes zu erzählen. Was Sie da sehen können, sind zwei Patienten mit eigentlich identem HbA1c und Sie sehen aber unschwer, dass der Streubereich des Patienten auf der linken Seite, Patient 1, wesentlich geringer ist, wesentlich enger ist als auf der rechten Seite bei Patient Nummer 2. Bedeutet also, Patienten mit absolut vergleichbarem HbA1c können eine völlig unterschiedliche Variabilität der Glukosewerte haben. Was sagen die Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft zu diesem Thema? Sie sagen zu diesem Thema, dass Blutzuckerselbstkontrolle für jeden Patienten mit Diabetes zur Verfügung stehen soll, dass drei Ziele durch die Blutzuckerselbstkontrolle verfolgt werden, nämlich einerseits ein verbesserter Outcome im Sinn einer Senkung des HbA1cs, eine erhöhte Sicherheit im Sinn einer Reduktion von Hypoglykämien und eine verbesserte Krankheitsbewältigung im Sinne eines Patientenempowerments. Allerdings, und das hier ist ein Zitat aus der IDF-Leitlinie zur Blutzuckerselbstkontrolle, soll diese nur dann zum Einsatz kommen, wenn Patienten und oder Ärzte das Wissen und die Fähigkeit und den Willen haben, sie in den Behandlungsplan zu integrieren, um diese angestrebten Ziele zu erreichen. Bedeutet also, Blutzuckerselbstkontrolle als La pour la durch unsere Patientinnen und Patienten ist nicht das, was wir uns wünschen. Wenn wir jetzt über Patienten mit komplexen Insulintherapien nachdenken, also funktionelle Insulintherapie, Schrägstrich-Basis-Bolus-Therapie oder Pumpentherapie, kontinuierliche subkutane Insulininfusion, dann muss man sich mal überlegen, wie häufig messen diese Betroffenen. Sie messen jedenfalls präprandial zur Bolusberechnung, sie messen unter Umständen 2 bis 4 Stunden postprandial, um eventuell zu korrigieren, sie messen spätabends zu einer eventuellen Korrektur, sie messen anlassbezogen. Ich habe hier nur Sport, Hypoverdacht, Autofahren angeführt. Stellen Sie sich einen Berufskraftfahrer vor, der eigentlich vor jedem Fahrtantritt seinen Blutzucker kontrollieren müsste. Das sind 4 bis 8 bis vielleicht 10 oder 12 Messungen pro Tag. Bleiben wir bei 4 bis 8, sind 120 bis 240 pro Monat, sind 1.500 bis 3.000 Blutzuckerkontrollen im Jahr und dann extrapolieren Sie das auf 10 Jahre oder auf 30 Jahre Krankheitskarriere eines Betroffenen, auch um uns allen ein bisschen vor Augen zu halten, was wir eigentlich von den Betroffenen da verlangen, dieses Ausmaß an Kontrollen. Nun, wenn man jetzt von der blutigen Blutzuckerkontrolle zum Bereich der kontinuierlichen Messung geht, dann habe ich Ihnen hier ein paar geradezu historische Kurven mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, dass HbA1c nicht gleich HbA1c ist. Am Beginn habe ich Ihnen gezeigt, HbA1c bei blutig kontrollierten Messungen unterschiedliche Variabilität. Hier sehen Sie das Ganze wiedergespiegelt in unterschiedliche Variabilität von kontinuierlichen Messwertkurven. Sie sehen da drei Patienten, HbA1c 7,0, 7,1, 6,7. Und Sie können zwischen der oberen und der unteren und der mittleren Kurve ganz deutlich sehen, dass es da große Unterschiede in der Variabilität gibt und dass der dritte Patient, der eigentlich wesentlich besser eingestellt ist, eine viel geringere Schwankung aufweist. Nun, wiederum eigentlich ein alter Datensatz, historische CGM-Daten. Sie sehen die Sensorglucose in einer 24-Stunden-Skala aufgetragen, sehen unterschiedliche Tage in unterschiedlichen Farben dargestellt und man kann natürlich unschwer erkennen, dass spezifische Ereignisse, die einem wahrscheinlich bei blutiger Messung verborgen geblieben werden, plötzlich darstellbar sind. Da oben steht jetzt CGM und damit möchte ich eine Begriffsbestimmung für Sie tätigen. Das sind zwei Begriffe, die einem immer wieder unterkommen, wenn es um sogenannte kontinuierliche Messung geht, nämlich einerseits CGM, das Akronym steht für Continuous Glucose Monitoring, wenn Sie CGMS lesen, heißt es eben System. CGM bedeutet, und ich werde im Detail dann noch ein bisschen später darauf eingehen, bedeutet kontinuierliches Messen und kontinuierliches Auslesen. FGM, das Flash Glucose Monitoring, wiederum S-System, bedeutet auf der anderen Seite ja, kontinuierliches Messen, aber diskontinuierliches Auslesen. Das ist in Österreich am Markt zurzeit das System des Abbott Libre Typ 1 und Typ 2. Nun, wie sieht das mit der technischen Basis aus? Eigentlich verlassen wir da ja den Bereich der Blutzuckermessung, denn gemessen wird jetzt nicht mehr im Blut, gemessen wird in der interstitiellen Flüssigkeit der Subcutis. Sie werden dann später noch sehen, teilweise sind Kalibrierungen mit der kapillären Messung notwendig. Historisch waren das enzymgekodete Katheter oder Mikrodialysesysteme. Jetzt sind die Sensoren, ich habe implantierbar in Klammer gesetzt, weil das implantierbare System uns derzeit in Österreich nicht zur Verfügung steht, die mittels RFLD-Technik arbeiten und die mittels Fluoreszenzdetektion die Glucose messen. Ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man über kontinuierliche Messungen im interstitiellen Raum nachdenkt, ist die Zeitverzögerung im Vergleich zum Plasma. Wann immer sich die Glucose, die Plasmaglucose, schnell ändert, kommt es zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Delay im Interstitium. Sie haben das hier dargestellt in Rot und Blau bei schnell steigender Glucose. Wenn die Plasmaglucose ist gleich Blutglucose schnell steigt, dann hinkt die Gewebsglucose hinten nach um einen Faktor, der irgendwo zwischen 6 und 20 Minuten liegt. Andersrum, wenn die Plasmaglucose ist gleich Blutglucose schnell fällt, dann ist die Gewebsglucose in ihrer Höhe hinten nach. Das heißt, immer wenn das System Glucoseregulation instabil oder dynamisch ist, gibt es diesen Zeitdelay. Alle Hersteller von kontinuierlichen Messsystemen haben mathematische Algorithmen entwickelt, die dazu da sind, diesen Delay möglichst rauszurechnen und möglichst gering zu halten. Wie effizient der ist, wie gut er arbeitet und wie er mathematisch aufgebaut ist, wissen wir nicht. Das gehört zum Geheimnispaket der jeweiligen Hersteller. Was haben wir nun an CGM-Geräten auf dem Markt? Lassen Sie mich damit anfangen, was wir nicht haben. Ich habe es durchgestrichen, den Eversense von Roche-Sensionics, das implantierbare System mit dem implantierbaren Sensor, ist aufgrund von internationalen Vertriebsentscheidungen zurzeit in Österreich nicht mehr unterstützt und nicht erhältlich. Wir haben von Dexcom zurzeit den G6, das Nachfolgemodell steht bereits in den Startlöchern. Und wir haben von Medtronic in Wirklichkeit drei Systeme, das Guardian Connect, Guardian 2 Link und Guardian 3 Link, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und ich habe den Freestyle Libre 2 da unten in Klammer gesetzt, weil er eigentlich de facto ein FGM, ein Flash Glucose Monitoring System ist, das aber, und auch darauf komme ich später wieder, einen großen Vorteil, den sonst nur die CGM-Systeme bieten, hat. Ein wichtiger Punkt auch, CGM ist in Deutschland in der sogenannten Regelversorgung. Das heißt, in Deutschland haben Patientinnen und Patienten unter gewissen Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, einen Rechtsanspruch auf ein CGM-System. In Österreich ist das nicht so. In Österreich werden CGM-Systeme zwar von praktisch allen Sozialversicherungen bewilligt, sie werden unter unterschiedlichen Grundvoraussetzungen bewilligt und es besteht de facto kein Rechtsanspruch darauf, dieses CGM-System tatsächlich zu bekommen. Lassen Sie mich mit dem anfangen, was es nicht mehr gibt, der implantierbare Sensor mit der implantierbaren Fluoreszenzdetektion. Sie sehen auf der linken Seite eine amerikanische Centmünze und daneben den Sensor in seiner Originalgröße. Und Sie sehen schematisch dargestellt die Fluoreszenzdetektion in Abhängigkeit der Glucosekonzentration dissoziieren zwei Marker und es kommt zu einem Fluoreszenzsignal. Der Eversense ist 6 Monate theoretisch funktionsfähig, kann 6 Monate implantiert bleiben. Ich zeige Ihnen hier, und das ist im Prinzip egal, welches Display auf einem Endgerät man sich anschaut, was die Akutinformation für die Betroffenen bietet. Die Akutinformation bietet, hoppala, hier ist er, bietet eine aktuelle Plasmaglucose. Die Akutinformation bietet einen Verlauf über mehrere Stunden. Die Akutinformation bietet potenziell einen Trendpfeil, eine Vorwarnung vor steigenden oder fallenden Glukosewerten, und man kann diverseste Ereignisse in dem dahinterliegenden Tagebuch eintragen. Wie hat das ausgesehen beim Eversense? Relativ simpel, ein kleiner, tatsächlich nur kurzer Hautschnitt mit einem Troika, mehr oder weniger, wird der Sensor implantiert, wird mit Steristrips verschlossen und fertig. Der Sensor selbst ist natürlich nicht alleine überlebensfähig, denn es ist nicht vorstellbar, in diesem Ding eine Stromversorgung zu haben. Das heißt, es ist notwendig, über dem Sensor oberhalb der Haut einen Transmitter zu tragen. Dieser Transmitter muss wieder aufgeladen werden, ist die Stromquelle für den Sensor, und der Transmitter überträgt via Bluetooth an das jeweilige Endgerät, das man verwendet. Wie schaut es beim Dexcom aus? Der Dexcom im Prinzip ganz ähnlich. Unterschied zu allen anderen CGM-Systemen: das Dexcom-System muss nicht blutig kalibriert werden. Man kann es blutig kalibrieren, aber es funktioniert auch ohne blutige Kalibration. Es ist wasserdicht, es hält 10 Tage und ist ab dem zweiten Lebensjahr zugelassen. Man hat einen Applikator, eine Art Mini-Schlachtschuss Apparat, mit dem dieser Sensor appliziert wird, und der Sensor und Transmitter übertragen an ein Endgerät. Das kann ein Endgerät von Dexcom selbst sein, das kann eine Smartwatch sein, das kann ein Mobiltelefon sein. Sieht dann am Ende so aus, vom Sensor über Bluetooth-Übertragung auf das Endgerät. Nachteil der Bluetooth-Übertragung: ungefähr 6 Meter, und ich habe selbst ausprobiert, 6 Meter Reichweite. Das heißt, man muss tatsächlich sein Handy immer bei sich tragen. Es ist üblicherweise nicht möglich, das Ding in der Küche liegen zu lassen und ins Wohnzimmer zu gehen. In den meisten Wohnungen ist das zu weit weg. Dann verliert der Sensor bzw. das Endgerät das Signal. Man wird gewarnt, dass das passiert ist, und man schafft natürlich bis zu einem gewissen Grad Lücken in der Dokumentation. Medtronic zur Vollständigkeit: 7 Tage Funktionsdauer, ebenfalls wasserdicht, in diesem Fall allerdings zurzeit noch eine zweimal tägliche blutige Kalibration notwendig. Die nicht mehr kalibrierbenötigenden Sensoren sind am Weg, aber zurzeit noch nicht da, und Sie sehen unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, ohne im Detail darauf einzugehen. Und last but not least, das sicherlich am weitesten verbreitete System, auf das ich auch ein bisschen genauer eingehen möchte, weil der Abbott Libre außerhalb der Spezialeinrichtungen, Spezialbetreuung von Menschen mit Diabetes wahrscheinlich am weitesten verbreitet ist. Einerseits ein Sensor, der am Oberarm appliziert ist, das unterscheidet ihn zum Beispiel vom Dexcom. Der Freestyle Libre kann nur am Oberarm getragen werden. Es gibt ein Endgerät, auf das komme ich dann gleich noch. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es über ein Mobiltelefon auszulesen. Sie kriegen wiederum den aktuellen Glukosemesswert, einen sogenannten Trendpfeil, der aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Zusatzinformation ist, und den 8-Stunden-Verlauf. Das ist der grundsätzliche Glukosebildschirm des Systems. Das ist auch der Bildschirm des Mobiltelefons. Der Trendpfeil, und alle kontinuierlich messenden Systeme haben diese Trendpfeile, bedeutet, wie schnell ändert sich zurzeit die Glukose in Milligramm pro Deziliter pro Minute, und das kann man dann in Milligramm pro Deziliter in 30 Minuten hochrechnen, und Sie sehen, in der stabilen Situation ist das weniger als plus minus 30, leicht fallend zwischen 30 und 60 in den nächsten 30 Minuten und stark fallend mehr als 60 in den nächsten 30 Minuten. Das heißt, das System ist über den Trendpfeil in der Lage, eine antizipierende, natürlich rechnerische Information an seinen Träger zu geben. Wie schaut es denn aus in der nächsten halben Stunde? Reagiere vielleicht jetzt schon. Ich habe Ihnen gesagt, nicht nur Endgerät, sondern auch über das Mobiltelefon. Das würde dann so aussehen: es gibt eine App, die man dazu verwenden kann. Der Sensor überträgt dann an das Mobiltelefon. Es ist auch möglich, parallel das Messgerät und das Mobiltelefon zu verwenden. Und das Spannende ist, es ist auch möglich, diese Daten, die auf einem Mobiltelefon landen, über eine Cloud-Version an ein anderes Mobiltelefon zu übertragen. Paradebeispiel, Kind, das in der Schule, im Kindergarten ist, mit diesem System Glukose kontrolliert und es werden die Werte automatisch zum Beispiel an einen Elternteil übertragen zur Feedback-Kontrolle, zur Sicherheitskontrolle. Was klar sein muss, und deshalb habe ich das hier reingenommen, weil sich diese Informationen auf dieser Folie ja nicht sehr von der anderen unterscheiden, all das sind cloud-basierte Versionen. Das heißt, die Daten werden in eine Cloud hochgeladen, existieren in dieser Cloud und stehen aus dieser Cloud entweder nur dem Besitzer zur Verfügung oder aber über dieses LibreLink-System einem anderen Familienmitglied oder aber, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, zum Beispiel einer betreuenden Diabetesambulanz, einer betreuenden Ordination. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen CGM und FGM, also zwischen kontinuierlichen Systemen und dem Libre? Und ich komme gleich auf den größten Unterschied und jetzt bin ich mir nicht sicher, dass ich das rausgehoben habe, nein, macht nichts. Der Libre hält 14 Tage, die CGM-Geräte, Sie haben es gesehen, zwischen 6 und 180 Tagen. Teilweise müssen die CGM-Systeme blutig kalibriert werden. Alle messen kontinuierlich, aber der Libre wird nicht kontinuierlich ausgelesen. Man muss ihn mit dem Lesegerät oder mit dem Mobiltelefon aktiv durch Scannen am Oberarm, da wo das Ding sitzt, auslesen. Damit kann ich auch keine Echtzeitdaten auf einem Endgerät, wie zum Beispiel Mobiltelefon oder Uhr, haben. CGMs haben naturgemäß eine Alarmfunktion. Der Libre 2 hat eine Alarmfunktion, die aber auch erfordert, dass man dann, um zu wissen, was passiert eigentlich wirklich mit dem Blutzucker, wo bin ich aktuell und wo geht der Trendpfeil hin, ein aktives Scannen erfordert. Bedeutet also zum Beispiel der Dexcom 6, alarmiert seinen Träger und zeitgleich sieht er in Echtzeit am Endgerät die Glukosesituation. Der Libre alarmiert seinen Träger und der Träger muss wiederum aktiv scannen, um den Wert zu wissen. Pumpensteuerung, Unterstützung der Pumpensteuerung funktioniert nur mit CGM-Geräten, nämlich mit dem von Medtronic zurzeit. Für wen ist es jetzt? FGM ist gleich Libre. Alle Patienten mit Fit oder Pumpe. Jeder Patient, der ein Anrecht auf 13 Päckchen blutige Messstreifen hat, hat erstattungsgemäß auch Anrecht auf einen Libre. Für CGM oder Libre 2 braucht es die Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung, nächtliche Hypoglykämien, schwere Hypoglykämien, auch Schwangerschaft bei vorbestehenden Diabetes. Das steht so in den Leitlinien der Österreichischen Diabetesgesellschaft drin. Das wird auch von den Sozialversicherern üblicherweise umgesetzt. Warum der Unterschied? Die CGM-Geräte kosten um einen Faktor 2 mehr als das FGM-Gerät, als der Libre. Nun, man muss sich jetzt überlegen, kontinuierliche Messsysteme generieren im Vergleich zu blutiger Messung ein Vielfaches an Daten. Die Menge, die mit diesen kontinuierlichen Messsystemen generiert wird, kann nicht mehr ohne elektronische Aufbereitung der Daten analysiert werden. Es ist nicht sinnvoll, einfach nur auf das Endgerät des Patienten zu schauen, als behandelnder Arzt und aha zu sagen. Die Analyse erlaubt allerdings eine wesentlich individualisiertere und exaktere Therapie, bedeutet aber, alle Beteiligten an diesem Spiel, Arzt und Patient, müssen sich mit den Möglichkeiten der Systeme auseinandersetzen. Und ich würde Ihnen das jetzt gern wiederum am Beispiel des Libre zeigen. Es gibt diese Libre View Applikation, das ist eine im Prinzip Desktop Applikation. Wir haben es so gemacht, dass wir uns im Hanusch Krankenhaus eine sogenannte virtuelle Diabetesambulanz eingerichtet haben. Die Patienten können, wenn sie wollen, ihre Daten freischalten für uns zur Ansicht. Bedeutet, wenn der Patient bei uns ist, werden die Daten hochgeladen, ausgewertet, analysiert und diskutiert. Oder auch, wenn der Patient zu Hause sitzt und ein Problem hat und sich telefonisch meldet, funktioniert das Gleiche. Das ermöglicht also quasi auch telemedizinische Betreuung, weil der Betroffene nicht vor Ort sein muss. Sie brauchen nur eine zumindest Telefonverbindung und die Daten des Patienten. Man hat den Begriff AGB geschaffen, ambulante Glukoseprofile, das bedeutet nichts anderes als die strukturierte Aufbereitung und strukturierte Analyse von kontinuierlichen Glukosedaten. Und da geht es um Datenqualität, um Zeit im Zielbereich, um Hypoglykämien, um Glukosevariabilität und um die Stabilität des Profiles. Also 5 Punkte, und ich möchte anhand eines Reports Ihnen jetzt diese 5 Punkte ein bisschen erläutern. Sie sehen hier eine klassische, inzwischen gibt es eine neue zusätzliche, eine klassische sogenannte Momentaufnahme, die in diesem Fall 14 Tage aus dem September 2018 Ihres Trägers widerspiegelt. Fangen wir mit der Datenqualität an, erfasste Sensordaten 95%. Sie sehen also hier fast im 100%-Bereich. Wie kann es beim Libre überhaupt zu Lücken kommen, wenn jemand den Sensor 14 Tage trägt und er funktioniert 14 Tage? Nun, der Sensor selbst speichert Daten für 8 Stunden. Das heißt, man muss zumindest alle 7 Stunden und 59 Minuten den Sensor auslesen, sonst bekommt man eine Lücke. Lese ich ihn erst nach 10 Stunden aus, fallen die ältesten 2 Stunden aus dem Speicher des Systems und man liest eben nur 8 Stunden aus. Und so kann es dazu kommen, dass es Lücken gibt. Sie sehen auch, der Träger des Systems scannt im Schnitt 26 Mal. Vergleichen Sie das mit diesen 7, 8, vielleicht 10 Blutzuckermessungen. Der nächste Punkt ist die Zeit im Zielbereich. Über den Zielbereich an sich spreche ich ein bisschen später noch. Sie sehen ihn hier mit 70 bis 180. 74% Zeit im Zielbereich, das ist gut, weil über 70% drin sein sollen. Der nächste Punkt wären Hypoglykämien. Sie sehen sie hier in ihrer Tiefe und Zeitdauer dargestellt. In 14 Tagen 17 Hypoglykämien mit einer durchschnittlichen Dauer von 132 Minuten. Das ist also ein Patient, der ziemlich, ziemlich viel in der Hypoglykämie ist und der sich, Sie sehen hier den geschätzten HbA1c, rückgerechnet aus den Glukosewerten, der sich seinen guten HbA1c sicherlich zum Teil mit Hypoglykämien erkauft. Hier haben wir die Variabilität des Profils. Ich weiß nicht, wie gut Sie auf Ihren Endgeräten, ich sehe es fast gar nicht, den schraffierten Bereich sehen können. Da liegen 95% der Werte drin und Sie sehen die Stabilität des Profiles. Lassen Sie mich ein bisschen auf Time in Range eingehen. Time in Range liefert uns wichtige zusätzliche Informationen, die man am allerbesten natürlich aus kontinuierlichen Messungen erkennen kann. Man hat sich, auf das komme ich noch, auf einen Bereich von 70 bis 180 als primären Zielbereich geeinigt. Drunter ist zu niedrig, drüber ist zu hoch und unschwer feststellbar, es macht natürlich einen potenziellen Unterschied, ob jemand viel oder wenig im Zielbereich ist. Ist Time in Range ein ähnlich guter Surrogatparameter wie das HbA1c für das Komplikationsrisiko? Wir haben noch nicht viele Daten, weil die Technik zu neu ist und das, was ich Ihnen hier zeige, stammt paradoxerweise aus einer Zeit, als es noch gar keine kontinuierliche Messung gab. Das ist Time in Range von blutigen Messungen aus dem TCCD, also aus jener Studie, die untersucht hat, kann eine gute Glukosekontrolle bei Typ 1 Diabetikern Komplikationen verhindern? Die Antwort war ja. Und Sie können hier einerseits das Auftreten von Retinopathie und andererseits das Auftreten von Mikroalbuminurie als Surrogat für die Nierenschädigung sehen. In Abhängigkeit vom Time in Range, lassen Sie mich von rechts nach links gehen, je geringer die Time in Range, desto mehr Retinopathie und je geringer die Time in Range, desto mehr Mikroalbuminurie. Und man hat sich für das ganze rechte Ende als wünschenswert entschieden. Wünschenswert wäre, über 70% als Time in Range zu erreichen. Nun, es gibt einen internationalen Konsensus, in dem man festgelegt hat, wo soll das denn eigentlich sein, wie sollen diese Zielbereiche erreicht werden. Und Sie sehen hier mal einen generellen Zielbereich von über 70% in Range. Und dann ist die Hypoglykämie in 2 Bereiche, auf das komme ich noch, gegliedert, unter 4 und unter 1%, also in Summe unter 5% Hypo und unter 25 bzw. unter 5% im Hyperglykämenbereich. Wenn wir jetzt einen älteren Patienten hernehmen, bei dem wir Angst vor Hypoglykämien haben, dann sinkt die Zeit im Hypobereich, die wir uns wünschen, es sinkt die Zeit im Targetbereich, die wir uns wünschen und es steigt die Zeit, die der Patient drüber verbringen kann. Bei Schwangeren steigt dann die Zeit im Zielbereich, die man sich wünscht. Jetzt würde ich gern noch ein paar Worte über den sogenannten Glucose Management Indicator verlieren, und Sie werden jetzt gleich sagen, schon wieder ein neuer Begriff, hat er bis jetzt noch nicht gesagt, ist richtig. Habe ich nicht gesagt, aber ich habe Ihnen das geschätzte oder gerechnete HbA1c gezeigt auf dieser Auswertungsgeschichte. Der Glucose Management Indicator ist nichts anderes, er ist nur umbenannt worden. Man hat aus der berechneten mittleren Glucose und dem berechneten, dem gemessenen HbA1c einen Parameter geschaffen, und der wird jetzt, damit man nicht glaubt, man hätte es gemessen und damit man weiß, dass es gerechnet wurde, nennt man das jetzt nicht mehr HbA1c oder gerechnetes HbA1c oder geschätztes HbA1c. Jetzt heißt das Ding halt GMI, Glucose Management Indicator. Es gibt auf der Analyse-Page des LibreView jetzt eine neue Zusammenfassung, das nennt sich AGB-Bericht. Da sehen Sie all das, was ich Ihnen erzählt habe, für diesen Patienten zum Beispiel aus Dezember 18 bis Jänner 19, 95% im Zielbereich, praktisch keine Hypos, praktisch keine hohen Werte, also perfekt kontrolliert. Und dieser GMI 6,4%, übersetzen Sie es mit HbA1c. Nun, jetzt noch zu den Bereichen generell. Der Zielbereich, wie gesagt, 70 bis 180. Drunter gibt es zwei Bereiche, 54 bis 69 ist sinngemäß mäßiges Hypo und über 54 außergeprägtes, sehr niedrig, und drüber gibt es das gleiche, 181 bis 250 und über 250 ist ausgeprägt hoch. Und das kann man dann vergleichen mit diesen Zielbereichen, die der Patient tatsächlich gehabt hat. Last but not least, wiederum als wichtige Punkte nicht nur das Thema Zielbereich, sondern über und unterhalb des Zielbereiches, und dieser AGB-Report ermöglicht uns das auch direkt zu kontrollieren. Und zu guter Letzt bekommen wir auf dieser Page ganz unten noch etwas, was uns den 95% Vertrauensbereich für unsere Patienten in hellblau und in ein bisschen kräftiger blau den 75% Bereich angibt. Bedeutet also, nur 5% der Werte des Patienten sind unterhalb der angegebenen hellblauen Schattierung und nur 5% sind drüber. Was kann man jetzt zusätzlich noch machen? Sie können sich im Rahmen dieser Analyse natürlich nicht nur Übersichten anschauen, sondern auch Einzeltage. Da habe ich zwei Einzeltage eines Patienten für Sie mitgebracht, zweimal hintereinander, ein paar Dinge sehr, sehr gut erkennbar, nämlich unmittelbar nach dem Frühstück, hier gegen 8 Uhr, er hatte einen Blutzucker, eine Glucose von 150, hat zwei Broteinheiten gegessen, hat 5 Einheiten schnell wirksames Insulin gespritzt, eigentlich beide Male komplett gleich. Beide Male am Vormittag danach eine Hypoglykämie, hier eine ausgeprägte Gegenregulation, die hier etwas geringer gewesen ist. Sie sehen die Nacht sehr stabil laufend, also sehr viele Informationen, die daraus ableitbar sind. Wenn man sich das dazu anschaut, noch ein anderer Patient, wesentlich weniger gut im Umgang mit dem System. Sie sehen hier 56% erfasste Sensordaten, viel weniger als die 95 des anderen Patienten, die ich Ihnen gezeigt habe. Nur 5 tägliche Scans, unglaublich viele Hypoglykämien und unglaublich wenig Zeit im Zielbereich. Trotzdem ein geschätztes HbA1c von 7,0 aufgrund der vielen Hypoglykämien. Andere Daten hier sehr rezidivierend, und man darf daraus schließen, dass es hier irgendein Problem mit dem Basalinsulin gibt. Zweimal reproduzierbar in den späten Nacht-, frühen Morgenstunden Unterzuckerungen bei diesem Patienten. Lassen Sie mich zur letzten Folie kommen. Ich hoffe, ich habe Ihnen hier, falls Sie es noch nicht tun, ein bisschen Lust darauf gemacht, bei Ihren Patienten kontinuierliche Systeme zur Anwendung zu bringen. Was bringt es für unsere Patientinnen und Patienten? Ein besseres HbA1c, eher bei Erwachsenen als bei Kindern, minus 0,3 bis minus 0,5. Umso mehr Verbesserung, je häufiger der Sensor verwendet wird, kein echtes Wunder. Weniger Hypoglykämien bis zu minus 50%, wiederum umso weniger, je häufiger der Sensor verwendet wird. Eine höhere Lebensqualität und eine höhere Behandlungszufriedenheit. Und damit bedanke ich mich mal fürs Zuhören bei Ihnen. Möchte schließen mit den Worten, all das nur vorausgesetzt der Patient, aber auch wir als betreuende Ärztinnen und Ärzte sind willens, sich mit der Technologie sinnhaft auseinanderzusetzen, und muss mich jetzt an den Rechner rübersetzen, um die virtuelle Diskussion mit Ihnen ein bisschen zu moderieren. Was halten wir von Unternehmen wie Levels, die CGM als Lifestyle-Maßnahme für Nicht-Diabetikerinnen vermarkten, um blutzuckeroptimiertes und Training und Ernährung zu ermöglichen? Gar nichts. Halte ich für definitiv etwas Sinnloses, was vor allem den Herstellern dieser Systeme nutzt. Eine Frage zum Unterschied zwischen interstitieller Messung, nenne ich es jetzt mal, und blutiger Messung. Hier als Beispiel: nach einjähriger Libre 2 Anwendung wurde beim Sensorwechsel nach einer Stunde ein Unterschied von 140 zum blutigen Messen festgestellt, plus 140 steht hier. Also grundsätzlich, Unterschiede gibt es immer. Sie müssen sich ja vorstellen, sowohl das CGM-System als auch das blutige Messgerät haben eine erlaubte Ungenauigkeit. Die blutigen Messgeräte sind ISO-zertifiziert. Sie müssen plus minus 15% des tatsächlichen Messwertes zusammenbringen in 95% aller Messungen. Das sind bei einem Blutzucker von 200 zum Beispiel 170 bis 230. Alles da drin stimmt jedenfalls. Und wenn es 160 ist, darf das manchmal auch der Fall sein. Es ist also eine Illusion zu glauben, dass das blutige System ein genaues System ist. Alle kontinuierlichen Systeme, die übrigens keine ISO-Zertifizierung haben, sind etwas ungenauer als die blutigen Systeme. Und wenn Sie jetzt ein ungenaues System mit einem anderen ungenauen System vergleichen, dann ist es relativ schwierig zu entscheiden, welches System Recht hat. Und da können relativ große Unterschiede herauskommen. Nichtsdestotrotz gibt es zusätzlich immer wieder noch Messausreißer, die zu so großen Unterschieden führen. Früher mal war es so, dass das Libre-System am ersten Tag seiner Nutzung deutlich zu tief gelaufen ist, um sicherlich 20, 25, 30 Milligramm pro Deziliter. In der Zwischenzeit ist das nicht mehr der Fall. Es läuft nicht mehr in diesem Ausmaß tief in den ersten 24 Stunden. Die Unterschiede sind eigentlich relativ gering. Trotzdem passiert das immer wieder mal und es gibt keine Erklärung dazu. Persönlich neige ich dazu, meinen Patientinnen und Patienten zu sagen, sie mögen doch von den blutigen Überprüfungen Abstand nehmen, weil es nicht zur Steigerung der persönlichen Sicherheit führt. Und je häufiger man blutig kontrolliert, desto höher die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man endlich mal eine solche Divergenz findet. Sollte man als Prädiabetiker eine CGM in Betracht ziehen? Aus meiner Sicht nein. Als Prädiabetiker sollte man insbesondere auf einen gesunden Lebensstil Wert legen und nicht auf ein Kontrollieren von Blutzuckerwerten, die nur eine sehr geringe Schwankung und Variabilität haben. Aus meiner Sicht gehört der dauerhafte Einsatz von CGM-FGM-Geräten tatsächlich in den Bereich der intensivierten Insulintherapie und Pumpe. Ich kann mir vorstellen, dass man ein FGM-Gerät, den Libre, zum Beispiel in Situationen wie frisch manifestierten Diabetes zum Einsatz bringt über einen limitierten Zeitraum, 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, seinen Diabetes besser kennenzulernen, die Effekte von Ernährung, die Effekte von Bewegung besser kennenzulernen, aber sicherlich nicht als Dauerlösung und Dauereinrichtung. So. Ich sehe jetzt keine brennenden weiteren Fragen mehr. Wenn das so ist, dann bin ich optimistisch und glaube, ich habe nichts offen gelassen, was man noch akut würde fragen können oder wollen. Ich würde Sie, wie gesagt, alle einladen, insbesondere das Libre-System bei Ihren Patientinnen und Patienten zum Einsatz zu bringen, sich mit der elektronischen Datenaufbereitung ein bisschen auseinanderzusetzen. De facto spart das unglaublich viel Zeit in der Interaktion mit Patienten mit komplexen Insulintherapien. Es geht wesentlich schneller, als so ein Blutzuckertagebuch durchzuschauen. Hoffe, dass Sie was mit nach Hause nehmen und bedanke mich bei all jenen, die bis zum Ende ausgeharrt haben, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.